Gut, erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Dieser Ort hier hat verschiedene Vorteile. Erstens ist das Licht schön. Zweitens für den Referenten, der kommt vom Bahnhof und muss nur über die Straße laufen. In anderen Orten muss man dann irgendwie noch weite Wege innerhalb der Stadt zurücklegen. Und ansonsten hatte ich die Veranstaltung hier auch immer in einer guten Erinnerung. Das ist ja irgendwie das dritte Mal oder so, dass ich hier bin. Also ich bin gerne gekommen und will versuchen, ein paar aktuelle Aspekte auch zu beleuchten. Damit meine ich, also das, was eigentlich im Moment die größte Unruhe schafft, also unter einer friedenspolitischen Perspektive, ist die Tatsache, dass nun offensichtlich dieser INF-Vertrag, also der Vertrag über die Begrenzung bzw. das Verbot der Mittelstreckenraketen, aufgekündigt ist. Das war einer der wichtigsten Verträge am Ende des Kalten Krieges, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Nicht die vielen Demonstrationen, auch in der alten Bundesrepublik, große Demo 82, 83 in Bonn, war gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen der USA in Westdeutschland gerichtet. Und auch in der DDR gab es sowohl, sage ich jetzt mal, von den staatstragenden Kräften, FDJ und die Organisationen im Lande, wie auch von der evangelischen Kirche, eine Reihe von Veranstaltungen, die auch dagegen waren. Die beiden deutschen Staaten hatten sich übrigens interessanterweise beide im Grunde dagegen ausgesprochen. Also Genscher, der damals bundesdeutscher Außenminister war, sprach von einer deutsch-deutschen Verantwortungsgemeinschaft, also um dafür zu sorgen, dass das nicht zu einem heißen Krieg führt. Und Erich Honecker, der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, redete davon, dass das Teufelszeug wieder weg muss, was irgendwie niemand ihm vorher zugetraut hatte, dass der so deutliche Worte benutzt. Vorher hatte nämlich Juri Andropow, der kurzzeitig damals Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war, dem Kohl in Moskau gesagt, naja, wenn ihr die Stationierung der amerikanischen Raketen erlaubt, dann stationieren wir welche in der DDR und dann werden die Deutschen sich eben durch einen Zaun von Mittelstreckenraketen anschauen. Das war die zugespitzte Situation damals. Das Problem war, dass wenn man jetzt die Szenarien, in denen über Atomkrieg geredet wurde, sich nochmal vergegenwärtigt, dass es damals die Befürchtung auf beiden Seiten gab, dass es keine sozusagen Aktivierungszeit gibt, um irgendwelche Gegenmittel in Gang zu setzen. Ne? Also so eine Mittelstreckenrakete, die 500 Kilometer reicht, wenn die abgeschossen ist, bis sie am Ziel einschlägt, vergehen irgendwie 30 Sekunden maximal, sodass in dieser Zeit niemand irgendwie was dagegen tun kann. Also das war die zugespitzte Situation damals. Und nachdem dann klar war, dass man eine Verifizierung und eine Abwehr dieser Waffensysteme nicht hinkriegt, gab es dann zunächst mal durch ein Entgegenkommen von Gorbatschow, der damals dann Generalsekretär der KPDSU in der zweiten Hälfte der 80er Jahre war, und des damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan, der ja zunächst mal als Kriegstreiber angetreten war, aber dann das angenehm fand, doch zum Weltfrieden beizutragen, haben die dann also tatsächlich 1987 diesen Vertrag unterzeichnet, der diese Mittelstreckenraketen in der Reichweite bis 500 Kilometer und von 500 bis 5000 verboten hat. Und dann wurden unter Zuschauen der jeweils anderen Seite auch die entsprechenden Vorräte beseitigt und zerstört, beziehungsweise verbliebene Raketen, die es noch irgendwie gab, dann weit zurückgezogen, also die amerikanischen nach Amerika und die sowjetischen hinter den Ural. Das war die Bedeutung dieses Vertrages und für die Deutschen bedeutete das, und deswegen gab es auch diese großen Friedensdemonstrationen. Ja, jetzt etwas ironisch gesprochen, je kürzer die Reichweite, desto deutscher die Toten. Und insofern war klar, dass die Bevölkerung dieses Landes den größten Vorteil davon hatte, dass diese Raketen verschwanden. Jetzt schon unter Obama, also dem vorigen amerikanischen Präsidenten, fingen die Amerikaner an, Russland vorzuwerfen, sie hätten jetzt Raketen in Europa, die dagegen verstoßen. Die Russen haben erklärt, das würde nicht stimmen. Die Raketen würden nicht weiter als 500 Kilometer fliegen. So, dann zeigte sich, dass die Amerikaner begannen, sogenannte Raketenabwehrsysteme in Osteuropa, in Polen und in Rumänien zu stationieren, die angeblich dafür da sein sollen, Raketen, die aus dem Iran oder aus Korea gegen Europa eingesetzt werden, abzufangen. So, da haben die Russen von Anfang an gesagt, diese Systeme sind keine Abwehrsysteme, sondern die dienen dazu, um ein zusätzliches Angriffspotenzial gegen Russland aufzubauen. Die Amerikaner bestehen darauf, dass das Abwehrsysteme sind. Inzwischen haben aber genauere Recherchen gezeigt, dass das nicht stimmt. Also da gibt es einen amerikanischen Professor an dem berühmten Massachusetts Institute of Technology, der sich dazu geäußert hat, und ein deutscher Kollege hat den dann nochmal extra angeschrieben, wie denn der Satz zu verstehen ist, den er da in einer amerikanischen Zeitschrift gefunden hatte. Also diese Raketen oder angeblichen Abwehrsysteme der Amerikaner können diese Abwehrkapazitäten mit entsprechendem Radar oder so überhaupt nicht einhalten. Das heißt, sie sind eigentlich nicht dafür ausgerüstet, anfliegende Raketen abzuwehren. Gleichzeitig ist aber so, dass man diese Abschussstationen mit atomar bestückten Angriffsraketen ausrüsten kann. Oder anders gesagt, die Raketenwaffensysteme, die dort installiert werden, können auch einen atomaren Sprengkopf tragen. So, und wenn man das jetzt sich aus der russischen Perspektive vorstellt, kann man nicht unterscheiden, ob das, was da jetzt abgeschossen wird, tatsächlich eine Abwehrrakete ist oder nicht doch eine Angriffsrakete. So, und das entsprechende Verfahren, das in dem Vertrag von 1987 festgelegt wurde, um sozusagen das Ganze zu verifizieren, dass also die jeweils andere Seite zu dem anderen vor Ort hinkommt und sich das alles angucken kann, hat nicht stattgefunden. Keine der beiden Seiten hat irgendwie Wert darauf gelegt, dass das gemacht wird. Und insofern ist jetzt davon auszugehen, da gibt es eine Kündigungsfrist von einem halben Jahr. Als erstes hat Trump erklärt, schon im Oktober und dann offiziell im Januar, dass sie diesen Vertrag kündigen. Und dann hat Russland gesagt, dann sehen sie sich daran auch nicht mehr gebunden, sodass also davon auszugehen ist, von Januar gerechnet, sind wir dann irgendwie im Juli, dann gilt der Vertrag nicht mehr. Und das bedeutet, dass beide Seiten dann so, wie sie es für richtig halten, solche Mittelstreckenraketen installieren. So, jetzt gilt natürlich das, was damals galt. Nämlich je kürzer die Reichweite, desto deutlicher die Toten, heute auch. Das heißt, man müsste eigentlich davon ausgehen, dass es ein Grundanliegen der deutschen Außenpolitik sein sollte, dafür zu sorgen, dass das nicht stattfindet. So, es gibt aber keine ernsthafte Bemühung der Bundesregierung, nun wirklich sich darum zu kümmern, dass es dazu nicht kommt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also sie ist früher mal Wehrkundetagung und seit etlichen Jahren heißt es nur immer Sicherheitskonferenz in München, immer im Februar, hat auch Frau Merkel in diesem Jahr wieder gesprochen und hat dort erklärt, Deutschland würde es bedauern, dass der INF-Vertrag aufgekündigt wird, weil er ein wichtiges Element der Rüstungskontrolle war und ist und europäischen Interessen dient, fügte aber dann hinzu, angesichts der jahrelangen, wörtlich Merkel, der jahrelangen Verletzung der Vertragsbedingungen durch Russland, hat niemand bewiesen und niemand geprüft, sei die Kündigung von Seiten der USA unabwendbar gewesen. Das war also wörtlich Merkel. Die NATO hat im Dezember einen Beschluss gefasst, wo sie auch offiziell das Bedauern ausdrückte und gleichzeitig, und zwar auch wieder einstimmig, das heißt mit deutscher Zustimmung, gleichzeitig Russland aufforderte, seine Raketen irgendwie zurückzuziehen, abzubauen und so weiter und so fort. So, also wir haben hier einen Punkt, wo behauptet wird, dass Deutschland am Frieden interessiert sei, aber in Wirklichkeit nichts getan wird, um das Ganze tatsächlich in eine reale Politik umzusetzen. Das Thema, was heute formuliert ist, ist deutsche Außenpolitik auf Konfrontationskurs. Da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen und darauf hinweisen, dass schon seit Jahren, das war sozusagen der Einstieg auf der Sicherheitskonferenz 2014, wo sowohl der damalige Bundespräsident Gauck als auch der damalige Außenminister Steinmeier, als auch Frau von der Leyen, die Verteidigungsministerin, also ich benutze mal die Amtsbezeichnung als Terminus Technicus und diskutiere jetzt nicht darüber, ob das, was da getrieben wird, tatsächlich Verteidigung ist. Also Gauck hatte dort zu mehr Verantwortung aufgerufen. Und am Ende meinte er dann aber, die Bundeswehr müsse sich stärker an militärischen Einsätzen der NATO und der Europäischen Union beteiligen. Das heißt, wenn von der Bundesregierung und den sie tragenden Parteien in der Außenpolitik von mehr Verantwortung geredet wird, ist im Grunde immer gemeint, Deutschland sollte sich stärker als bisher an Militäreinsätzen beteiligen. Gleichzeitig, und da sind wir dann wieder bei der Frage von deutscher Beteiligung. Auf dem Gipfel der NATO 2014 in Wales wurde noch unter der Ägide des netten amerikanischen Präsidenten Obama beschlossen, dass die Rüstungshaushalte der NATO-Staaten auf mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts erhöht werden sollen. 2% würde heißen, dass der deutsche Rüstungshaushalt auf deutlich über 80 Milliarden Euro erhöht werden müsste. Wir sind jetzt in den letzten Jahren irgendwie bei 36, 38 gewesen. Jetzt sind wir mit einer Erhöhung im laufenden Haushalt irgendwie bei 43. Also es geht dann am Ende um etwa 80. So, jetzt kommt der US-Präsident Trump und sagt, ihr müsst diese 2% jetzt einhalten. Und dann tun Frau Merkel und eine andere zunächst mal so, dass sie sagen, der Trump fordert jetzt von uns diese 2%, deswegen müssen wir das machen. Der Witz ist nur, dass auch beim NATO-Rat die Beschlüsse einstimmig gefasst werden. Das heißt, Frau Merkel hat diesen Beschluss in Wales 2014 mitgefasst. Wenn sie nicht Ja gesagt hätte, hätte es den nicht gegeben. Dann kommt sie aber nach Deutschland und sagt, die anderen verlangen das von uns, also das, was sie selber mitbeschlossen hat. Das heißt, wir geraten in einen Kreislauf eines neuen Hochrüstens und Wettrüstens. Ich will nur noch mal die Zahlen sagen, auch auf die Gefahr hin, dass die schon bekannt sind. Also 2017 waren die weltweiten Rüstungsausgaben bei 1739 Milliarden US-Dollar. Also in unseren Zahlen gerechnet 1,7 Billionen. Ich sage immer die Milliarden, weil Billion im Amerikanischen ja eigentlich das ist, was bei uns die Milliarde ist. Also 1739 Milliarden weltweit. Am Ende des Kalten Krieges waren wir bei 1400. Das heißt, wir haben eine reale Erhöhung der Rüstungsausgaben weltweit, die höher ist als das, was am Ende des Kalten Krieges zu verzeichnen war. Und damals wurde ja von allen behauptet, es käme jetzt eine Friedensdividende und das sei alles nur dem Kalten Krieg geschuldet und so weiter und so fort. So, in diesen 1739 sind die USA mit 610. Das ist also noch der letzte Haushalt von Obama. In diesem Jahr, Haushaltsjahr sind es ja 716. Das ist sozusagen der erste Haushalt, in dem Trump die Steigerung der Rüstungsausgaben festgelegt hat. Also hier sind noch 610 drin. China 228, Russland 66,3, die NATO-Staaten zusammen 881. Das heißt, die NATO gibt mehr als das Dreifache dessen aus, was China ausgibt, und das 13-fache dessen, was Russland für Rüstungszwecke ausgibt. Das ist nur der Punkt, der deswegen von Bedeutung ist, weil ja den ganzen außenpolitischen Szenarien der NATO und auch der Bundesrepublik Deutschland und im Rahmen der absichtlichen Verschlechterung der Beziehungen zu Russland immer zugrunde liegt so eine große Bedrohung durch Russland, insbesondere für die osteuropäischen Staaten, also Estland, Lettland, Litauen, Polen und andere Länder zu behaupten. Deswegen müsste die NATO ihre militärischen Aktivitäten dort erhöhen und mehr Truppen dorthin schicken und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Arbeitsteilung, dass jeweils andere NATO-Staaten, also ältere NATO-Staaten, dann in den jeweiligen baltischen Republiken so eine Art Koordinierungsrolle übernehmen. Deutschland ist also für diese Rolle in Litauen zuständig, das nennt sich Speerspitze. Das hat Frau Merkel in München in diesem Jahr als großen Beitrag Deutschlands zur Verteidigungsfähigkeit der NATO bezeichnet und so weiter und so fort. Das heißt also, die realen militärischen Vorgänge an der Grenze zu Russland werden immer weiter verstärkt und Deutschland ist da ganz aktiv dabei und die Regierenden dieses Landes sind noch stolz darauf, dass sie das tun. Im Hintergrund steht, dass spätestens seit der Krise um die Ukraine die Beziehungen immer weiter verschlechtert wurden, wobei diese sogenannten Sanktionen gegen Russland im Grunde schon vorher begonnen hatten, unter Verweis auf irgendwelche geheimdienstlichen Befunde und umgebrachte Agenten. Also das sind immer so schräge Geschichten, wo auch der britische Geheimdienst immer gut dabei war, da irgendwas in die Welt zu posaunen. Mit dem Skripal im vorigen Jahr war ja dasselbe. Ich hatte die Gelegenheit, im vergangenen Jahr an dem Petersburger Dialog teilzunehmen. Das ist eigentlich ein Diskussionsforum der Zivilgesellschaften Russlands und Deutschlands, die gewissermaßen für gute Beziehungen zwischen den beiden Staaten mit sorgen sollten. Und ich bin in den politischen Arbeitskreis gegangen und da haben die Deutschen im Grunde ausschließlich über diese Skripal-Geschichte geredet und bei jeder Gelegenheit dann wieder erklärt, Russland sei daran schuld, dass die Beziehungen sich verschlechtert haben und so weiter und so fort. Das ist alles reine Propaganda, nichts davon ist bewiesen, was mit dieser Agentenstory zu tun hat. Aber es wird benutzt und nachdem der nette Lothar de Maizière ja ursprünglich mal der deutsche Koordinator dieser Petersburger Dialoge war und dann diejenigen, die mehr für, ja, wie soll man sagen, nicht einfach Verschlechterung der Beziehungen, sondern für konfrontative Aktionen unter dem Vorwand des Schutzes der Menschenrechte eintreten. Die haben damals nach dem Beginn der Ukraine-Krise 2014 im Grunde durch mehrere offene Briefe, Interventionen bei Frau Merkel und so weiter geschafft, dass der de Maizière von dieser Funktion entfernt wurde. Und da sitzt jetzt dieser unsägliche Pofalla, der ursprünglich ja mal Kanzleramtsminister war, CDU, und der keine Gelegenheit ausließ, da in den übelsten, also auch rein sprachlich und vom Gestus her und so weiter und so fort, da die russische Seite jeweils zu beschimpfen. Also der Aufbau dieses Bedrohungsszenarios und die künstliche Schaffung von Konfliktfeldern sind ein Teil der gegenwärtigen Außenpolitik Deutschlands, insbesondere gegen Russland. Und dabei spielen, ich habe gesagt, einige, denen diese Verschlechterung besonders am Herzen lag, waren Leute, die eigentlich von den Grünen kommen. Also Herr Füchs und seine Gattin Marie-Louise Beck haben damals maßgeblich diese Ablösung von de Maizière betrieben. Und die spielen auch heute da noch eine Rolle. Ja, also Frau Beck habe ich neulich in einer Veranstaltung in Berlin erlebt, wo sie, das passte gar nicht zum Thema, aber sie wollte das unbedingt loswerden, denn laut dazwischen rief, dass man nur endlich schärfer gegen Russland vorgehen müsse, um die Ukraine zu verteidigen. Also wir, die Deutschen, müssen die Ukraine gegen die russischen Angriffe verteidigen. So, das heißt, es ist eigentlich ambivalent, also in sich widersprüchlich das Verhältnis, weil auf der einen Seite wollen natürlich maßgebliche Kreise des deutschen Kapitals und auch die noch maßgebende politische Führung unter Frau Merkel und Herr Altmaier und so weiter und so fort, die wollen die Gasleitung Nord Stream 2 unbedingt zu Ende bauen, was ja dann nochmal eine Verstärkung der russischen Gaslieferung nach Deutschland und Westeuropa zur Folge hat. Und da sind beide Seiten dran interessiert. Gleichzeitig haben wir ja seit in den USA Donald Trump, der Präsident ist, der ja sozusagen selber der größte Handelsreisende der Exportinteressen der amerikanischen Industrie ist, also eine Verstärkung der amerikanischen Bemühungen, insbesondere dieses Nord Stream 2 zu sabotieren. Das ist auch innerhalb der Europäischen Union umstritten, insbesondere Polen ist dagegen, weil sie das als sozusagen deutsch-russische Umgehung Polens betrachten. Außerdem würde das ja zulasten der bisherigen Gasleitung, die durch die Ukraine geht, gehen. Und Polen ist insbesondere daran interessiert, gewissermaßen die Ukraine unter seine Fittiche zu nehmen in Bezug auf die EU-Fragen und so weiter und so fort. Also es gibt auch eine bestimmte Gruppierung innerhalb der EU, Schweden gehört auch dazu, die gegen diese Gasleitung ist und Trump will die unbedingt verunmöglichen und behauptet, das würde also dazu führen, dass Deutschland noch mehr abhängig ist und so weiter und so fort. Im Moment sieht es so aus, als wenn das zu Ende durchgezogen wird, aber die Gegenkräfte sind stärker geworden. Zuletzt ist auch Frankreich sozusagen auf diesen Zug aufgesprungen und hat dann im Rahmen der EU-Kommission dann nochmal dafür gesorgt, dass es zusätzliche Bedingungen für diese Gasleitung gibt. Sodass wir also auf der einen Seite weiterhin bestimmte wirtschaftliche Interessen in den deutsch-russischen Beziehungen haben, wozu insbesondere natürlich diese Rohstofffragen gehören. Auf der anderen Seite wirken die sogenannten Sanktionen weiter, das heißt eine Reihe von Technologieprodukten der deutschen Exportindustrie dürfen nach wie vor nicht nach Russland geliefert werden, was zum Teil auch kleinere und hochspezialisierte Betriebe in Ostdeutschland betroffen hat. Und auf der anderen Seite also diese politisch-militärische Konfrontation, wo es nicht so aussieht, als wenn das in absehbarer Zeit reduziert werden würde. Also wenn man sich jetzt die deutschen Grundsatzdokumente anguckt, da gibt es das sogenannte Weißbuch der Bundeswehr von vor 3 Jahren. Wenn man das genau anguckt, da sind natürlich an vielen Stellen auch dann schöne Worte über Frieden und Stabilität und ähnliche Dinge drin. Am Ende ist aber, wenn man das genau liest, immer klar, Russland ist der antizipierte Feind, auch für die möglichen militärischen Szenarien, in denen sich die Bundeswehr im Rahmen der NATO bewegt. Und alles, was man da irgendwie macht, bezieht sich dann auf Russland. Und dann gibt es eine zweite Begründung für die gegenwärtig sich erschwerenden Bedingungen, dass man sagt, ja, China wird immer stärker. Auch in Asien, betrifft zwar Deutschland nicht unmittelbar, aber die Amerikaner versuchen ja da auch bei den Inselproblemen im Süd- und Ostchinesischen Meer und so weiter und so fort, da bestimmte Spannungselemente gegen China aufzubauen. Es gibt ja auch amerikanische Theoretiker, die wieder von Containment reden, also von Eindämmung, Umkreisung, wo dann sowohl China als auch Russland gemeint sind. Nicht nur militärisch, sondern auch durch den Handelskrieg, den Trump vom Zaune gebrochen hat und ähnliche Dinge. In diesem Zusammenhang ist Deutschland praktisch eingeordnet in diese Szenarien der Feinde im 21. Jahrhundert und versucht nun seinerseits eigene und EU-europäische Positionen dazu zu formulieren. Nun sollte man annehmen, meine Trump ist ja angetreten, darüber hatten wir ja hier auch schon mal gesprochen, als der noch neu war. Der ist ja in erster Linie angetreten, um sozusagen die amerikanischen Industriekapazitäten wieder zu reanimieren und im Außenhandel eine bessere Bilanz hinzukriegen. Das hat er nicht geschafft, aber die Arbeitskräftesituation, also Beseitigung der Arbeitslosigkeit ist vorangegangen in den USA. Es gibt wieder mehr Industriearbeitsplätze und so weiter und so fort. Also insofern ist seine innerwirtschaftliche Bilanz gar nicht so schlecht. In dem Zusammenhang hat Trump von vornherein sozusagen zwei Feinde auf dem Zettel gehabt. Der eine sind die Chinesen und das andere sind die Deutschen. Ne? Deutschland hatte, ich will die Zahlen hier auch nochmal sagen oder zum ersten Mal sagen, um die Dimension deutlich zu machen. Also Statistik 2017. Das größte Exportland ist China mit 2263 Milliarden Exporte, also immer Milliarden Dollar. USA 1546, Deutschland 1448. Wenn man sich den Saldo anguckt, dann ist Deutschland das Land mit dem größten Außenhandelsüberschuss, also Platz 3, was das Exportvolumen anbetrifft. Aber in der Differenz zwischen Export und Import liegt Deutschland bei 287 Milliarden US-Dollar 2017 Überschuss, vor China mit 135, während die USA ein Minus von über 500 Milliarden, also aus dem Handel insgesamt. Nee, das habe ich in die falsche Zeile geguckt. Also Defizit der USA 2017 862 Milliarden Dollar, davon aus dem Warenhandel 566 im Verhältnis zu China. Das ist die reale wirtschaftliche Situation. Das heißt, die Position Deutschlands in der Welt von heute ist in erster Linie gestützt durch die Außenhandelskapazitäten, wobei natürlich der interessante Punkt der ist, dass wir nicht wissen, ob im Angesicht von Dieselskandal und Umbau zur Elektromotorisierung und so weiter und so fort, das nicht drastisch einbrechen wird, weil der deutsche Außenhandel in erster Linie von der Autoindustrie und dem Maschinenbau abhängt, zum Teil von der Chemieindustrie, und da erleben wir ja gerade, wie irgendwie unersättliche Eigentümer von Bayer jetzt den eigenen Konzern ruinieren, dadurch, dass sie Monsanto gekauft haben. Und jetzt also jeden Tag kommt eine neue Zahl. Also wenn ein einzelner krebsgeschädigter Amerikaner schon 70 oder 80 Millionen Entschädigung kriegt und da über 1000 Klagen schon anhängig sind, dann kann man sich ungefähr vorstellen, welches Volumen die jetzt schon zu bewältigen haben. Also die klügste Idee wäre eigentlich gewesen, Monsanto nicht zu kaufen, weil das wusste man vorher, dass diese Klagen alle da sind. Aber man wollte den Hals ja wieder nicht voll genug kriegen. Oder der konservative, aber ansonsten sehr kluge Soziologe Erwin Scheuch hat schon in den 90er Jahren mal geschrieben, dass es eine irrige Vorstellung der Neoliberalen ist, dass die Konzernfusionen immer nur was mit Rentabilität zu tun haben. Er sagte damals, das ist wie im Feudalismus. Man will denn noch ein anderes Gut dazu kaufen oder das andere Königreich dazu erobern, um der Größte in seiner Branche oder in seinem Bereich sein. Also VW wollte unbedingt der größte Exporteur der Welt sein. Die konnten es nicht ertragen, dass Toyota mehr Autos baute als sie. So, und so war das mit Bayer natürlich auch. Sie wollten auf den amerikanischen Markt, und der große Anbieter von diesen ganzen genmanipulierten und mit Chemie betriebenen Landwirtschaftsproduktionen sein. Und deswegen wollten sie unbedingt für viel Geld dieses Monsanto kaufen, die diese genmanipulierten Pflanzen produziert haben. So, und jetzt wird wahrscheinlich, also ich meine, darüber redet noch keiner, aber wenn ich mir einfach die Zahlen angucke, stelle ich fest, da haben sozusagen die verantwortlichen Manager den eigenen Konzern, die standen ja eigentlich ganz gut da in ihrer Rendite, die sind jetzt dabei, den Konzern zu ruinieren. So, aber sie halten weiter an dem Glyphosat fest. Sie haben natürlich in der EU irgendwie durchgedrückt, dass wieder alle Augen zugedrückt werden und die entsprechenden Gutachten unterschlagen werden, die beweisen, dass das Zeug krebserregend ist. Aber in Amerika vor den Gerichten nutzt ihnen das nichts. So, also damit will ich sagen, dass die Zahlen, die wir jetzt haben zum deutschen Außenhandel, die gegenwärtige Situation abbilden. Aber nicht gesagt ist, dass es in 5 Jahren noch so ist. Und da man inzwischen ja zugesteht, dass man die ganze Geschichte mit der Batterieentwicklung verschlafen hat weil die deutschen Ingenieure ja immer weiter am Verbrennungsmotor gearbeitet haben, während die Chinesen jetzt sozusagen die Spitzenhersteller von den notwendigen Batterien sind. Und selbst Frau Merkel dann in irgendeiner Rede zugegeben hat, dass irgendwie ein Drittel des Erlöses von so einem Auto der Zukunft alleine aus dem Batterieteil resultiert, dann ist klar, dass das also in kurzer Zeit nicht mehr so aussehen wird. Im Moment ist das aber die Grundlage für die außenpolitische Position Deutschlands. Und hier spielt eine zentrale Rolle, dass Deutschland praktisch, also ich will jetzt nicht noch mehr Zahlen hier vorlesen, wie das in der Europäischen Union ist, vielleicht nur eine von diesem Außenhandelsüberschuss Deutschlands resultiert im Grunde über die Hälfte aus dem Handel in Europa, davon ungefähr 100 Milliarden aus dem Handel in der Eurozone und dann 50 aus dem Handel mit den USA und 50 aus dem Handel mit Großbritannien. So, das heißt, die deutsche Industrie wird vom Brexit unmittelbar betroffen sein. Also insofern ist die Hauptschlussfolgerung, die man bisher daraus gezogen hat, dass man sagt, also wir müssen jetzt als Europa auftreten, die EU stärken. Das wird schon eine ganze Weile so gesagt und nach außen hin wird Frau Merkel ja auch in Teilen der Welt so wahrgenommen. Da kann man etwas ironisch sagen, wenn der Kaiser von China Angela Merkel mit dem roten Teppich in Peking empfangen hat, dann hat er die immer empfangen praktisch als die Königin Europas und nicht als die Kanzlerin dieses Deutschlands mit 80 Millionen Einwohnern. Gleichzeitig hat Frau Merkel immer Wert darauf gelegt, dass man eher den europäischen Kontext zeigt. Deswegen wurde jetzt organisiert, dass Xi Jinping nicht nur einen Besuch in Frankreich abgestattet hat, sondern Macron dann den Kommissionspräsidenten Juncker und Frau Merkel dazugeholt hat, sodass also drei Stimmen dann dem chinesischen Präsidenten gegenüber deutlich gemacht haben, dass sie gewissermaßen dieses EU-Europa vertreten. Das Problem besteht nur darin, dass Deutschland durch seine starke außenwirtschaftliche Position in der Zeit nach der Finanzkrise, also etwa bis zum Beginn der Flüchtlingskrise 2015, faktisch eine hegemoniale Position innerhalb der Europäischen Union erreicht hatte. Der Höhepunkt war also, wie dann im Zuge der Schuldenkrise dann dieses Knebelregime Griechenland gegenüber aufgebaut wurde und man dann Griechenland gezwungen hat, massiven Sozialabbau im Innern zu betreiben. Im Hintergrund steht, das wurde so offen in Deutschland auch vielfach nicht im Mainstream-Bereich diskutiert. Das haben einige eher linke Ökonomen, so wie Heiner Flassbeck, der bei Lafontaine mal, als Lafontaine Finanzminister war, war Flassbeck dort Staatssekretär und ist dann mit Lafontaine da sozusagen aus dem Amt raus und hat dann bis zur Pensionierung bei der UNO gearbeitet als Wirtschaftswissenschaftler. Der hat das immer betont, dass Deutschland eine andere Wirtschaftspolitik braucht, wenn es den Euro zusammenhalten will und die EU. Das wurde immer ignoriert. Der Punkt ist, dass praktisch durch die Euro-Einführung die einzelnen Staaten nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Währungen abzuwerten. Also wer eine negative Außenhandelsbilanz hat, hat in der, also wenn er eine eigene Währung hat, in der Vergangenheit dann seine Währung abgewertet, dann wurden die eigenen Exportgüter wieder preiswerter und in der Regel gab es dann auch wieder einen besseren Absatz. Durch den Euro ist das ausgeschlossen. Das heißt, die anderen haben nicht mehr die Möglichkeit, durch eigene Währung eine Abwertung nach außen zu machen. Das heißt, sie müssen eine sogenannte innere Abwertung betreiben, was dann auf Deutsch Sozialabbau heißt. Also weniger Geld für Renten und Sozialschulen, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Das ist das, was im Extremfall also in Griechenland exekutiert wurde. So, der, ich sag mal, reaktionäre Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat mal etwas vereinfacht gesagt, es gibt vier Machtsorten. Militärische, politische, wirtschaftliche und sozusagen kulturelle, ideologische, könnte man sagen. Also wenn Deutschland eine Supermacht in den Weltexporten gegenwärtig ist, ist es das im Militärischen nicht. Das heißt, da ist man immer irgendwie eingeordnet in diese NATO-Konstruktionen und mit dem Bemühen, gleichzeitig parallel dazu die militärischen Kapazitäten der EU auszubauen. Aber dort, wo es um politischen Einfluss auf der Grundlage von wirtschaftlicher Macht ging, war die deutsche Position ziemlich stark und das wurde Griechenland gegenüber durchgesetzt. Dort, wo es sozusagen um die kulturelle Macht geht, in Anführungsstrichen, sind die Mittel dieses Deutschlands und damit auch der Europäischen Union begrenzt, was sich besonders deutlich in dieser Flüchtlingskrise zeigte. Nicht? Frau Merkel hat gesagt, wir öffnen die Grenzen. Was weder, also das muss man erstmal rein sachlich so feststellen, das ist jetzt keine Wertaussage, also ob das nun moralisch gut oder schlecht oder wie auch immer war, sondern einfach rein sachlich, war das weder vom Bundestag abgesegnet noch in der EU abgesprochen. So, und nachdem Deutschland das also im Alleingang gemacht hatte, hat Merkel anschließend gesagt, und jetzt müssen wir diese Flüchtlinge auf ganz Europa verteilen. Und dann haben die osteuropäischen Nationalisten gesagt, da denken wir ja gar nicht dran. Na, der immer etwas schwägianische Präsident von Tschechien, Seemann, hat gesagt, naja, wer sich Gäste einlädt, der muss dann sehen, wie er die unterbringt und beköstigt. So, also die Arme Deutschlands waren zu kurz, um die nationalistischen Regierungen erstmal in Osteuropa, aber auch in anderen Teilen der EU dazu zu zwingen, entsprechende Kontingente an Flüchtlingen zu übernehmen. Zugleich hat das Ganze zu den weiteren Rechtsrucken politisch, innenpolitisch in Österreich, da hat Kurz dann die sogenannte Balkanroute zugemacht. Das heißt, letztlich war er derjenige, der das eingefädelt hatte, indem er die ganzen Balkanstaaten, die zwischen Griechenland und Österreich liegen, ermuntert hat, da koordiniert zu handeln. Ohne die österreichische Unterstützung hätten die sich gar nicht getraut, das zu machen. So, und inzwischen der italienische Innenminister Salvini ist ja nun sozusagen der Vorkämpfer dieser rechten Politik, die armen Geflüchteten im Mittelmeer lieber ertrinken zu lassen, als sie aufzunehmen und ordentlich zu behandeln. So, das ist sozusagen alles eine Folge dieser Situation, wo es unmöglich war, praktisch eine gemeinsame EU-Politik zu erreichen. Dazu kommen, da will ich nochmal darauf hinweisen, weil das für das koordinierte Wirken innerhalb der Europäischen Union, und das ist ja immer die deutsche Priorität, dass gesagt wird, und Frau Merkel spricht das ja auch ganz offen aus, wir sind zu klein, um alleine zwischen China, Russland, den USA und Indien und so weiter und so fort als Macht zu agieren. Das können wir nur als Europäische Union. Dass an der Stelle praktisch immer betont wird, ja, wir brauchen europäische Lösungen. Da die europäischen Staaten aber souverän sind letztlich und die EU-Verträge, die Verträge von souveränen Staaten mit souveränen Staaten sind, wo bestimmte staatliche Aufgaben an die Europäische Union abgegeben sind, aber die Staatsqualität der Mitgliedstaaten nicht aufgehoben ist, das führt dazu, dass natürlich trotzdem jeder irgendwas anderes macht. Also ich will nur drei Dinge erwähnen, die dabei von Bedeutung sind. Es gibt diese sogenannte Drei-Meeres-Initiative. Das sind die Staaten, die sozusagen zwischen der Ostsee, der Adria und dem Schwarzen Meer liegen. Das sind Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, außerdem Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und Österreich. So, die haben sich zum Beispiel, als Trump zum G20-Gipfel nach Hamburg kam, weil er vorher in Polen und hat dort eine sehr das polnische nationale Herz streichelnde Rede gehalten und dort fand gleichzeitig auch ein Treffen dieser Drei-Meeres-Initiative statt und Trump hat da Reklame dafür gemacht, amerikanisches Flüssiggas in Europa zu verkaufen. So, also Trump versucht reinzuwirken in die Europäische Union, indem er auf diesem Wege versucht, in die inneren Entwicklungen der EU einzugreifen. Dann gibt es seit 2012 jedes Jahr einen China-Mittelosteuropa-Gipfel, 16+1-Initiative heißt das. Da sind praktisch außer einigen der schon genannten Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien und so weiter, auch Albanien, Bosnien, Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien dabei, interessanterweise auch Österreich. Und die treffen sich auch jedes Jahr. Und da ging es dann auch mal um die Frage, was machen die denn da? Und der Orbán, also der Ministerpräsident Ungarns, spielte eine maßgebliche Rolle dabei, diese Sache überhaupt zu gründen. Das erste Treffen war 2012 in Budapest. Und dann wurde er gefragt, was er denn da macht. Und da hat er dann zur Antwort gegeben, naja, wenn die Deutschen uns kein Geld geben wollen, dann müssen wir uns das eben bei den Chinesen holen. So, jetzt haben auch die Italiener versucht, auf diesen Zug aufzuspringen, indem der chinesische Präsident, ja bevor er dann in Paris war, mit Macron und Frau Merkel und so weiter sich zu treffen, haben die Italiener einen großen Vertrag mit den Chinesen abgeschlossen. Und das ist sozusagen ein Kooperationsvertrag auch Italiens mit dieser sogenannten Seidenstraßeninitiative, die ja zur Folge hat, dass China in vielen Staaten sozusagen auf dem Wege von China nach Europa und Afrika Investitionen zu tätigen, neue Verkehrswege zu eröffnen und so weiter und so fort. So, also insofern hakt das ganze Problem auch mit der stärker inneren einheitlichen Politik im Rahmen der Europäischen Union an verschiedenen Stellen, weil auf der einen Seite natürlich bestimmte Vereinbarungen über Handelsverträge und so weiter und so fort grundsätzlich von der Europäischen Kommission geschlossen werden müssen. Unterhalb dieser Ebene aber natürlich die Staaten auch weiterhin mit anderen Staaten Verträge darüber schließen können, mit wem sie irgendwie zusammenarbeiten wollen. Und insofern es dann immer wieder die Situation gibt, dass eben die äußeren, eigentlich von Deutschland als konkurrierende Mächte betrachteten Staaten wie Russland mit anderen Fragen oder eben in handelspolitischen Fragen China und Indien, dass die direkt in die Europäische Union sozusagen hineinwirken und jeweils durch die innere Widersprüchlichkeit innerhalb der Union auch Partner finden, mit denen sie da zusammenarbeiten können. Meine These ist, dass einer der Hauptgründe dafür, dass das so ist, darin besteht, dass diese Bundesrepublik Deutschland praktisch eine egoistische EU-Politik macht. Also wir wollen die Vorzüge, die ich versucht habe zu erläutern, aus dem wirtschaftlichen Bereich, die wir daraus ziehen, die wollen wir nutzen. Aber wir sind gegen eine echte Vergemeinschaftung im Bereich des Steuerrechts, des Sozialrechts und so weiter und so fort. Das ist der eigentliche Grund. Und das Ganze hat dann auch immer noch so eine symbolische politische Ebene. Also eine meiner Thesen ist, dass auch der Brexit zur Grundlage hat, dass die Briten nicht in einem EU-Europa leben wollen, wo die Deutschen letztlich den Hut aufhaben. Und insofern ist die Bundesrepublik Deutschland für viele dieser Probleme durchaus mitverantwortlich. So, und jetzt ist das Verrückte am Ende, dass man zu der Schlussfolgerung kommt, also die EU funktioniert nicht richtig so, wie sie funktionieren sollte, auch aus der Sicht der in dieser Europäischen Union lebenden Menschen. Gleichzeitig gibt es also einen gewachsenen Streit mit den USA, da habe ich jetzt nicht ausführlich drüber geredet, was da so die Problemfelder sind, wo also eindeutig die Beziehungen sich verschlechtert haben. Also alleine die Tatsache, dass der amerikanische Botschafter alle paar Wochen irgendein Schwein durchs Dorf treibt und erklärt, was die Bundesregierung jetzt gefälligst sofort zu tun hat. Und dann sagt ein stellvertretender Bundestags- oder ein Bundestagsvizepräsident Kubicki von der FDP, dass man den eigentlich zu einer persona non grata, also das ist der Status, wo denn der Botschafter ausgewiesen wird, erklären müsste, alleine, dass es das schon gibt, ist natürlich eine Vorstellung, die also all den sozusagen gewohnheitsmäßigen Affinitäten der westdeutschen politischen Klasse, die ja alle schon von Kind auf diese USA hin erzogen sind, was für die also eigentlich unvorstellbar sein müsste, aber das ist die reale Situation. Dann hat man also, wie ich gesagt habe, die Beziehung zu Russland verschlechtert und gleichzeitig ist man nicht so richtig bereit, die ausgestreckte Hand der Chinesen zu ergreifen. Die sagen, naja, also wenn die Amerikaner Handelskrieg vom Zaune brechen wollen, dann müssten wir doch enger zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass wir sozusagen an den beiden Enden der Seidenstraße unsere offenen Beziehungen aufrechterhalten. Da wird dann natürlich auch mal gesagt, ja, die Chinesen, die haben ja technologische Vorzüge, die sie durch Stehlen von Patenten und so weiter errungen haben und so weiter und so fort. Das lässt sich überhaupt nicht beweisen, aber man behauptet es immer wieder. Und wenn die Amerikaner dann sagen, das haben wir jetzt ganz, unsere Geheimdienste haben das festgestellt, dann wird das hier nachgeplappert. So, also insofern müsste eigentlich, wenn man sich dieses ja nun nicht so große Deutschland vorstellt, in der Welt von heute, müsste man ja eigentlich sagen, also wenn man Streit mit den Amerikanern hat, müsste man gute Beziehungen zu China und zu Russland haben. Wenn man Streit mit den Russen hat und den auch austragen will, dann müsste man gute Beziehungen zu Amerika und auch den Chinesen haben. So, das kriegt man aber nicht hin. Also jetzt sind die wachsenden Problemfelder mit Amerika, die wachsenden Problemfelder mit Russland, unausgewogene Beziehungen, sage ich mal vorsichtig, mit China, weil die Vorbehalte immer wieder neu vorgetragen werden. So, und insofern, und die EU funktioniert nicht so, wie man sie eigentlich wollte und bräuchte. Das heißt also, wenn, sagen wir mal, 2015 diese Bundesrepublik Deutschland mit Frau Merkel an der Spitze gewissermaßen auf dem Höhepunkt ihrer Hegemonie in der EU stand, dann sind wir jetzt in einer Situation, wo im Grunde das an allen Ecken und Enden bröckelt. Jetzt könnte man natürlich sagen, immer wenn die Deutschen Europa erobern wollten, sind sie dabei gescheitert, diesmal ohne Krieg, aber das Ergebnis sieht offensichtlich auch nicht besonders gut aus. Und das Tragische bei der Sache ist, dass man dabei nicht sozusagen auf Entspannung setzt. Also wenn man zunehmende Wirtschaftsprobleme in den internationalen Beziehungen hat, muss man nicht gleichzeitig auch noch mehr Geld für die Rüstung ausgeben und an der Aufrüstungsschraube drehen. Aber der Hauptstreit in der gegenwärtigen Regierungskoalition ist ja im Moment, dass Frau von der Leyen noch mehr Geld für die Rüstung haben will, als der Finanzminister von der SPD ihr zugestehen möchte. Und gleichzeitig erklärt wird, aber für die Grundrente ist kein Geld da. Also das müsste man mal darüber reden, was denn nur eigentlich das ist, was dieses Land am nötigsten braucht. Also wahrscheinlich nicht Panzer und Raketen. Und der Höhepunkt ist dann, darüber habe ich noch nicht geredet, weil das natürlich im Moment noch etwas abseitig klingt, der Politikwissenschaftler Hacke. Der ist steinalt und war schon, also ich habe mal geschrieben, ein Fossil des Kalten Krieges. Der hat nach der Wahl von Trump erklärt, naja, also wenn der Atomschirm und der Amerikaner uns nicht mehr schützt und die USA unzuverlässig werden, dann brauchen wir eine eigene Atombombe. Eine deutsche. Also jetzt diskutiere ich nicht darüber, dass das nach dem 2+4-Vertrag grundsätzlich verboten ist und dass die Bedingung der vier Siegermächte war, Deutschland in die Souveränität zu entlassen, dass Deutschland dauerhaft auf Massenvernichtungsmittel, einschließlich insbesondere Atomwaffen, verzichtet. Also diese völkerrechtliche Frage will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber alleine die Tatsache, dass es Leute in diesem Lande gibt, die dieses Thema diskutieren, ist ja schon irrwitzig. Könnte man sagen, ein einzelner seniler Mann, ist aber nicht so. Kurz darauf fand sich einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, jetzt reden wir immer noch über November 2016, der dann schrieb, naja, wir müssen jetzt das Undenkbare denken, also die deutsche Atombombe. Dann gibt es eine Gesellschaft für Sicherheitspolitik, das ist so eine private Gesellschaft, da treffen sich aber alle wichtigen konservativen, reaktionären Leute irgendwie auch jährlich, wen das interessiert, das kann man im Internet nachlesen, um über sicherheitspolitische Fragen zu reden. Da hatten die dann also auch eine Diskussion, übrigens mit staatlicher Förderung, also einer der Einstiegsredner war Nils Annen, der jetzt irgendwie so Staatssekretär im Auswärtigen Amt ist, SPD. So, da gab es also eine Diskussionsrunde, wo dann wieder dieser Hacke saß, also man muss den ja nicht einladen, wenn man das nicht will, also der Hacke saß da auch wieder und hat da auch wieder darüber geredet, dass Deutschland eigentlich die eigene Atombombe braucht, weil die EU-Atombombe funktioniert nicht und die Amerikaner sind nicht mehr zuverlässig und wenn wir also Deutschland wirklich verteidigen wollen, brauchen wir die eigene Atombombe. So, dann haben zwar die anderen gesagt, das wäre selbst reaktionäre andere Politiker haben dann gesagt, nein, das wäre aber ein Desaster für die deutsche Außenpolitik, auch innerhalb Europas und so. Und dann hat dann der Hacke gesagt, naja, mit der gegenwärtigen außenpolitischen Elite ist das nicht zu machen, aber in 20 Jahren, die nächste Generation, die wird das machen. So, das heißt, das Thema ist nicht erledigt. Und es wird sozusagen in diesen einschlägigen konservativen Kreisen, wird das so hin und her geschoben. So, was macht jetzt die Bundesregierung dazu? Frau Kramp-Karrenberger äußert sich zu den Vorschlägen von Macron, um die natürlich wieder abzuwatschen, und erzählt dann plötzlich, aber es wäre doch ganz gut, wenn Deutschland einen eigenen, also erstmal einen deutsch-französischen, aber ihr meint es wieder der eigene, wenn wir einen eigenen Flugzeugträger hätten. Ne? Also Deutschland baut jetzt einen Flugzeugträger, also so wie Tirpitz für den Kaiser ab 1890 dafür gesorgt hat, dass wir dann eine große Schlachtflotte hatten, die dann mit zu dem Desaster und zur Verschlechterung der Beziehungen mit Großbritannien geführt haben und zum Desaster des Ersten Weltkrieges. Also das machen wir ja. Also der Flugzeugträger heute ist ja ungefähr das, was damals das Schlachtschiff war. Und dann muss man natürlich die Flugzeuge dafür haben und dann fährt ja der Flugzeugträger nicht alleine, sondern der muss bewacht werden. Da müssen dann also immer in so einem Riesengeschwader, dann kann man ja gucken, wie das aussieht bei den Chinesen oder bei den Amerikanern schon immer, so und so viele Kreuzer müssen dabei sein und so weiter und so fort. So, also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie Deutschland nun endlich, ne, 100 Jahre nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, wieder auf den Meeren zu Hause sein will und wir bauen jetzt den Flugzeugträger. So, was hatte Frau Merkel dazu zu bemerken? Sie hat gesagt, das ist eine gute Idee. So, also wenn man sich also diese verrückten Diskussionen dieser konservativen Militärkreise, sage ich jetzt mal, anguckt, dann ist sozusagen die Alternative, wenn die sagen, naja gut, Atombombe wäre vielleicht ein bisschen vermessen, wird jetzt nicht so bald, aber Flugzeugträger wäre eine gute Idee. So, also so ein Ding kostet irgendwie 5 Milliarden, also in der Herstellung mindestens. Irgendwie hat dann auch jemand die Zahlen vorgekramt, wenn so ein amerikanischer Flugzeugträger über die Weltmeere fährt, ohne dass der jetzt irgendwelche Waffen zur Anwendung bringt, kostet pro Tag irgendwie 60 Millionen oder irgendwie so. Also da haben wir ungefähr die Vorstellung, was denn diese Bundesregierung eigentlich so machen will, wenn wir dann bei den 2% sind und tatsächlich also 80 Milliarden pro Jahr für die Rüstung ausgeben wollen, dann können wir also eine stolze Flotte besichtigen und dann gibt es neue Raketen und neue Flugzeuge und so weiter und so fort. Im Moment wird darüber gestritten in der Bundesregierung, was dann nun mit den Rüstungsexporten ist. Die europäische Rüstungsindustrie ist natürlich zu groß und der Markt zu klein, um nur sozusagen die inländischen Märkte, in Anführungsstrichen, also die europäische Rüstungsindustrie beliefert also Deutschland, Frankreich und so weiter, sondern man braucht den Export und insofern geht man davon aus, der nächste Punkt wird sein, die Sozialdemokraten versuchen im Moment den Eindruck zu erwecken, als würden sie sich dagegen wehren, also jetzt die Rüstungsexporte weiter laufen zu lassen, da geht es ja auch um Saudi-Arabien, und so, weil die NATO ja eine Wertegemeinschaft ist, liefern wir Waffen nach Saudi-Arabien, die gerade den Krieg in Jemen führen. So, also wir können ja mal eine Wette darauf abschließen, wie viele Monate es dauern wird, bis dann der Bundessicherheitsrat doch beschließt, wir lassen das mal alles durchlaufen, ist unterschrieben, sind Arbeitsplätze für die deutschen Arbeiter und wir müssen was für unsere Industrie tun und so weiter und so fort. Also ich gehe mal davon aus, das wird mit den Rüstungsexporten früher oder später so kommen, wie man es ursprünglich wollte und wie die CDU es im Sinn hat. Und unter Umständen findet sich auch im Bundestag eine andere Partei, die das dann mitträgt. Das müssen nicht unbedingt die AfDler sein, soweit ist das noch nicht innenpolitisch, dass es eine CDU-Koalition mit der AfD gibt, aber die Grünen, ne, wenn man also die Partei ist, die der Meinung ist, dass es sich wegen der Menschenrechte lohnt, Kriege zu führen, muss man natürlich auch die Waffen dafür haben. Ne, Joschka Fischer hat uns ja allen erzählt, dass man wegen Auschwitz Jugoslawien bombardieren muss. Also die geistige Drehung musste man ja erstmal vollziehen. Also insofern sehe ich nicht, dass die Grünen da unbedingt völlig anderer Meinung sind als die CDU, wenn es um die Frage der europäischen Rüstungsexporte geht, obwohl natürlich da auch noch einige Antenne, sage ich mal, friedenspolitische Leute im Europaparlament sitzen, die das anders sehen, aber die sitzen nicht im Bundestag. So, also wir leben in einer bewegten Zeit und eigentlich wäre es nötig, ich sag mal, ein ganz altmodisches Wort, eine Entspannungspolitik zu betreiben in Bezug auf alle Konflikte, die in der Nähe Deutschlands und Europas toben, und eher für Zurückhaltung zu werben als für weitere Eskalation und Aufrüstung. Aber die gegenwärtig außenpolitisch Verantwortlichen sind offensichtlich nicht bereit, das tatsächlich zu tun. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.